Moin aus Hamburg, hier ist der Thomas. Und wie ich es im letzten Podcast schon gesagt habe, die Frauen sind gerade voll im Kommen. Zwei Männer haben sich erst getraut, dieses Jahr ein Interview mit mir zu machen. Und heute habe ich tatsächlich Greta Silva vor mir sitzen.
Ja. Hier moin, bin ich. Hey, moin Thomas, wie schön, dass ich dabei sein kann. Ich finde das richtig klasse. Ich bin gespannt, was wir hier jetzt Schönes...
Was alles kommt. Ne?
Ja, genau, ja, was da alles jetzt entstehen mag.
Ich habe keinen Plan.
Das ist das Beste.
Was wir schon gemacht haben, wir haben vorher gefrühstückt. Also wir haben das Müsli schon weg, die Croissants schon weg.
Genau.
Den Puderzucker hatte ich schon auf der Hose. Wir haben noch einen leckeren Tee da.
Und wie im richtigen Leben.
Genau. Und wir haben noch so ein bisschen Hintergrundgeräusche. Also für alle die heute reinhören, es kann so ein bisschen klappern hinten rum.
Genau, so. Wir sitzen in einem Café.
Denkt euch nichts bei.
Nee.
Es ist so. Und das Café heißt?
Das Leben ist schön.
Wie schön ist das? Wir hatten ja erst eine andere Location.
Das ist richtig, genau. Ja, ja.
Und dann habe ich eine Mail gekriegt, da geht's nicht, dann gehen wir hin, das Leben ist schön, dachte ich. Passt doch viel, viel besser.
Genau.
Ja, jetzt sitzen wir hier.
Richtig.
Greta, ich habe ein... Also ich bin bekennender Krimi-Gucker.
Oh,
und wenn ich mal nachts irgendwie denke, so jetzt will ich noch ein bisschen runterfahren, dann schaue ich in die Mediathek und suche irgendwie so ein Krimi raus. So ein Schweden-Krimi oder sowas. Und da gab es keinen. Da habe ich eine Reportage gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, weißt du noch, wie der Titel war? Ich bin jetzt alt und mache was.
Ach so, endlich alt.
Endlich alt.
Endlich alt.
Und dann gucke ich so hin.
Von der ARD.
Von der ARD und denke, warte mal, diesen Typen, den kenne ich doch irgendwo. Der hipste Alte aus Berlin.
Ja, richtig.
Krabbenhöft, der kam mir irgendwie bekannt vor. Und da habe ich draufgeklickt.
Ja.
Ja, und dann kam plötzlich eine Frau, die heute live vor mir sitzt.
Oh mein Gott.
Sie steht vorm Spiegel, hat wirklich silberne, wunderschöne Haare. Und mein erster Gedanke war, die Frisur hätte ich auch gerne. Wirklich, das war wirklich mein erster Gedanke. Ich dachte, boah, Hammer, dann könnte ich die Preise erhöhen, dann bin ich noch weiser und noch reifer. Ja,
wie toll. Ich habe
noch gar nicht angefangen.
Ja, darfst du aber. Das ist ja unglaublich weise, dass du Alter tatsächlich auch gleich mit Weisheit verbindest.
Absolut.
Ne? Das ist der Hammer. Aber ich darf noch einmal einen kleinen Schlenker zurück machen. Dieser ARD-Film war deswegen so unfassbar begeisternd für mich.
Mhm.
Die ARD hatte bei sich auf Facebook einen 47-Sekunden-Teaser, mehr nicht, 47 Sekunden, eingestellt als Werbung oder als Anteaser eben für den Film. Und der ist innerhalb von einer Woche auf 1 Million geklickt worden und landet dann nachher bei 1,4. Also was da in mir vorgegangen ist, erst ich dachte, das ist der Wahnsinn, die Kinder, alle, weißt du, wo du jetzt stehst, ist ja der Hammer, und schickten mir da so ihre Screenshots. Und dann natürlich auch diese ganzen Kommentare, die da entstanden waren, die ich dann also da begeistert auch immer beantwortet habe. Und dann merkte ich, bei 1 Million bin ich ausgestiegen.
Mhm.
Ich konnte mich nicht mehr freuen. Es war das Maximum des Wahnsinns erreicht. Und das war ein wohltuender Schritt rückwärts, dass ich dachte, ich habe es genossen bis zum geht nicht mehr, aber ich brauche es nicht.
Mhm.
Ich habe wieder diese Freiheit gefunden, denn vorher war ich ja mit in dieser Wow-Schleife.
Genau, ja.
Und da auch wieder die Freiheit zu haben, auszusteigen und sagen, toll, ich genieße es mit Haut und Haaren, aber ich bin frei, ich brauche es nicht. Das war auch da eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
Es gibt noch mehr im Leben als jetzt nur das. Ne?
Natürlich, so, klar.
Jetzt
müssen
wir noch gucken, dass wir 1,5 Millionen, und wenn wir 1,5, müssen wir 1,6 haben.
Es haben sich da Gemeinschaften gebildet von Frauen in Österreich, als ich so bei 900.000 lag. Die sagten, oh, wir schaffen das, wir kriegen die Greta auf 1 Million. Und dann haben die dann nochmal wieder neue Schleifen gedreht.
Ja.
Das war zauberhaft, ja. Also ich habe da so viel geschenkt bekommen, war sehr berührend. Ja.
Ja. Also ich weiß nicht, wenn alle jetzt noch das Video dazu hören, das finde ich natürlich cool. Eine Million Downloads für das Interview.
Genau,
hier.
Brauchen wir gar nicht. Ne? Dann, mehr
also,
nicht.
Das dann, schon dann gehen wir nochmal richtig schön essen.
Okay,
das können wir auch so machen. Ist egal. Ja, also das war das Thema Haare, was mich begeistert hat.
Ja,
wo ich sofort gesehen habe, boah, was steckt dahinter. Und dann habe ich ja gesehen, da ist eine Dame, ja, die einfach das macht, was sie will.
Ja,
so ein Strahlen in
dem
Gesicht hat.
Genau.
Die dann im Alter mit deutlich 60 plus.
70, ja, das ist
ja
kein Geheimnis.
Ja jetzt demnächst, ne?
Ja, in ein paar Wochen, also, aber genau.
Das sagt mir, wann, dann schicke ich dir den Boom, ne?
Und das ist ganz einfach zu merken, am Valentinstag. 14. Ja, klar, ne? Also, Tag der Liebe,
besser geht's ja.
Nee, genau, also insofern, das passt schon alles.
Schicke ich hin. Also, alle können dir Blumen schicken, das habt ihr alle gehört.
Wie schön,
sollte
wie schön.
So ein Insider werden für
mich. Zauberhaft.
Okay.
Ja.
Also, aber es war ja so in dieser Reportage so, da ist eine Frau, ne, die ist dann, keine Ahnung, du hast mit Mitte 60 vielleicht angefangen, auf einmal zu muckeln. Also du bist ja heute
mit Anfang 60 tatsächlich, ja.
Doch Anfang 60, ja. Wie wird man denn plötzlich dann Model? Du kommst ja aus einer ganz anderen Ecke.
Ja, also ich fand das verwerflich in meinem Alter, um ehrlich zu sein, als man dieses Ansinnen an mich herantrug. Meine Tochter hatte damals während des Studiums gemodelt und da wurde Mutter-Tochter gesucht.
Okay.
Und dann kam sie so damit an und es wäre doch auch für dich ganz toll. Und ich so, Gottes Willen, kommt ja gar nicht in Frage. Also ich doch nicht. Und 15 Kilo mehr als heute. Ne? Also man glaubt immer, man muss da jetzt hier die Stromlinien förmige Figur haben und sowas, Quatschkram. Und es war klar, sie würde den Auftrag nicht kriegen, wenn ich also mich weigern würde, habe ich mich also breitschlagen lassen, zumal das auch eine Firma war, die kannte ich aus der Apotheke, also alles seriös. Und dann haben wir dafür so eine Augencreme-Reklame gemacht und das tat gar nicht weh und es brachte noch Geld.
Okay.
Und da dachte ich, also so schlimm kann das ja nicht sein.
Die Augencreme brauche ich auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, seit ich keine Brille mehr habe, hier unten ist irgendwie immer alles dicker geworden. Ne?
Angeber. Und insofern kam ich dann also auf wirklich seltsamen Wege dahin und dachte, ja, du kannst dich ja auch mal in dieser Agentur da registrieren lassen. Und dann kam da sehr schnell, also in der Erinnerung, so nach 2-3 Wochen, ein ganz tolles Angebot, 2 Tage für eine Kaffeefirma. Die waren natürlich schon in der Weihnachtsproduktion, die waren, glaube ich, im Sommer jetzt irgendwie oder so. Und dann habe ich da, also ja, die Mutter, die mit beim Weihnachtsfest dabei war, mal habe ich mit meiner Schwiegertochter da am Kaffeeautomat gestanden, mal habe ich meinen Enkelkindern was vorgelesen. Also es waren ja alles diese Settings. Model-Kinder und Model-Enkelkinder oder so. Und dann dachte ich, ja, okay, so kann es jetzt weitergehen. Was aber dann nicht der Fall war. Da kommt erst wieder Pause und dann ist das immer so in Wellenbewegung gewesen. Ja, ja, so kam ich zum Modeln. Und eben auch, was mir ganz wichtig ist, es wird jeder Typ gebraucht. Ich möchte da wirklich auch draußen mal Mut machen, weil da auch so viele Anfragen bei mir kommen. Darüber gibt es auch einen speziellen Videofilm, wo ich so kleine Tricks eben auch nochmal verrate, aber wenn man mal aufmerksam sich Werbung anschaut, dann sieht man, da wird der Gärtner oder die Gärtnerin gebraucht, die da zupackend ist und alles, also es wird querbeet alles gebraucht.
Also, sie werden halt Typen gebraucht, denke ich.
Ja,
also
genau,
nicht
richtig.
Immer so diese Strömlinienförmige, alle müssen aussehen wie, was ich, Claudia Schiffer oder Heidi Klum.
Nein, nein, darum
alle
geht
gleich,
es gar nicht.
Sondern wirklich echte Typen, die eine Ausstrahlung haben.
Genau, und denen man das abnimmt.
Genau, denen man das abnimmt, dass er Gärtner ist.
Richtig, oder? Und Modeln heißt nicht, auf der Frauenzeitschrift vorne erste Seite zu sein, sondern man, ich sag mal, die Deutsche Bahn braucht braucht Fotos für einen Geschäftsbericht. Und da sitzt man im Zug, mal liest man die Zeitung, mal geht man in den Zug rein, mit Koffer, ohne Koffer, Handtasche rechts, Handtasche links, alles. So, diese ganzen Sachen kann man sich vorstellen. Oder in jedem Verkaufsprospekt irgendwie von Waren sind Modelfotos gebraucht. Also insofern, nur zu, ihr habt eigentlich nichts zu verlieren.
Ja, alles ist zu gewinnen. Ne?
Ja.
Mir fällt, ich habe gerade so an Harley gedacht. Ne? Ich bin ja bekennender Harley-Fan. Ich fahre jetzt auch endlich einen.
Oh wei, ja. Also das ist ja der Hammer. Und bei den Harley Cruise Days.
Harley Days,
genau. In Hamburg.
Bin ich voll mit dabei.
Ja.
Letztes Jahr das erste Mal mit eigener mit einer eigenen Harley.
Mein
Vorher
Gott,
bin ich immer nur mit T-Shirt hingegangen.
Ja, das ist ja, also dagegen ist ja so ein Ritterschlag von der Queen. Nichts dagegen, ne?
Schnickschnack.
Ja, genau.
Ah, Schnickschnack.
Also ich war mehrere Male, weil mich das so wahnsinnig begeistert hat, hier in Hamburg beim Motorradgottesdienst. Warst du da schon mal?
Da bin ich noch nicht gewesen. Ne? Ich hatte ja lange keins.
Ja, also nee, ich war damals eigentlich als Spaziergänger da reingerutscht und habe dann gemerkt, was geht denn hier ab? Und dann habe ich mich, um da noch dichter dran zu sein, damals als Helfershelfer beworben. Was aber Blödsinn ist, ich musste da irgendwo ganz weit weg an so einer Straßenkreuzung stehen und damit aufpassen. Genau, das war also nicht das, was ich wollte, sondern ich wollte mittendrin im Geschehen sein. Und jetzt bin ich tatsächlich auch mal hinten auf Gepäckträger bei meinem Sohn mitgefahren. Aber mal zu erleben, was das für eine Welt ist, die sich da auftut und auch zu erfahren, dass es so einen Gruß unter Motorradfahrern gibt, was weiß ich, irgendwie
Das macht man auf jeden Fall ganz lässig.
Ganz
man schert nach links so den Unterarm aus, so ganz lässig, vielleicht noch einen Zeigefinger.
Ja, genau, und das reicht schon. Ne?
Aber das ist
ja, genau. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Italien fährt und da stehen schon mal zwei Motorräder irgendwie vorm Restaurant oder so, kann man sich dazustellen und kommt ins Schnacken. Und das ist bei Autofahrern eben nicht. Das heißt, diese Community... Dort
kommt es aufs Auto an. Also wenn du den Quattroporte, den Maserati Quattroporte neben einen anderen Maserati Quattroporte
fährst,
dann würden, kommst du ins Gespräch.
Die würden gnädig eventuell oder aber auch verächtlich zu dem anderen gucken, weil dem doch vielleicht noch ein Blink fehlt.
Nein. Also wenn du die S-Klasse daneben stellst, weil du sagst, die ist besser als der Maserati, dann hast du, glaube ich, verloren.
Okay.
Also, aber Harley-Fahrer sind ja, also ich sage immer, ich bin kein Motorradfahrer.
Nein, Moped-Fahrer. Ne? Jetzt bin ich ganz schlimm.
Und das ist, man hat so ein gemeinsames Why, das ist ein gemeinsames Warum und das ist so der Grund dahinter. Und deswegen beim Modeln habe ich so dran gedacht, so natürlich gibt es Harley-Jungs, das sind alles harte Kerle. Wenn ich da hinkomme mit meinem schmalen Kreuz, dann denke ich so, boah, die sind alle 2 Meter. Ich war, glaube ich, der Einzige, der nicht tätowiert war.
Ja, ja.
Ich habe mir aber noch so einen Totenkopfring gekauft damals, dachte ich noch ein bisschen. Ne,
ja.
Und meine Harley ist auch nicht irgendwie groß umgebaut. Ne. Die ist zwar laut, aber das ist im Grunde so, so, dass sie sagen, oh, ja, du darfst auf jeden Fall kommen.
Okay, ach, gnädig ist man aufgenommen. So ist das so?
So ungefähr, ja.
Okay, du musst dich jetzt bewähren, jetzt musst du erst so untere Dienste machen und da den Spiegel putzen von den anderen.
Ja, das würde wahrscheinlich passieren, wenn du irgendwo in so eine Gang rein willst. Ne?
Okay.
Da gibt es natürlich Rituale, die will ich hier lieber nicht vertiefen.
Okay, nein, das wollen wir nicht.
Aber die waren auch da, also die Hells Angels ist ja auch eine Vereinigung, die fahren auch Harley. Die haben auch dort einen Stand, die verkaufen auch ihre Produkte und so weiter. Also alles easy.
Da wollen wir nicht.
Alles gut, also wir sind ganz entspannt. Ja, und du könntest ihnen, es gibt so kleine Zeichen, die sie haben, wo man das erkennt an der Maschine, dass sie dazugehören, aber ich finde, die Jungs sind okay, die haben ihre eigene Welt.
Okay, ich verstehe da zu wenig, deswegen schleiche ich mich ganz schnell da wieder raus aus dem Thema.
Aber wenn du mal auf einer Harley mitfahren willst, bist du schon mal auf einer Harley mitgefahren?
Nein, natürlich
noch
nicht.
Noch nie im ganzen Leben.
Also,
wenn du das mal willst.
Oh ja, Thomas, ich bin dabei.
Einfach.
Ja, ich bin dabei.
Check, hier.
Ja.
Klasse. Okay, haben wir das auch schon?
Ja, das haben wir schon.
Eine schwarze Lederjacke hast du auch zum Modeln?
Ja, habe ich.
Ich habe, schönen Gruß an Julian, falls er das hört, also ein Kunde von mir, wir sind auch befreundet mittlerweile, ist Fotograf.
Ja, und er macht dann Fotos.
Und dem habe ich erzählt, ey Julian, nächste Woche treffe ich einen Model.
Ja.
Und Julian ist 27, er sagt, wen?
Ja.
Ich sage, Greta Silva.
Okay, Sagt mir nichts.
Hat aber sofort die Seite aufgemacht und sagt, boah, das Foto mit der Lederjacke, mit dieser schwarzen Lederjacke.
Ja.
Die sieht ja gut aus. Ich sage ja, aber ich habe den Termin, mein Freund.
Oh, wie süß, danke. Schönen Gruß an ihn.
Ja, schönen Gruß an Julia.
Ja, genau. Nein, und einen Helm kann ich mir natürlich auch leihen. Den kann ich auch, also es spreche nichts mehr dagegen, wieso wir beide das nicht machen sollten.
Ja, es spricht alles dafür.
Genau, jetzt machen wir noch ein bisschen Sonne und
Wir leben in Hamburg.
Wir leben in Hamburg, da ist ja die Sonne immer zu Hause, ne? In unserem Herzen zum Beispiel.
Sowieso.
Ja.
Da sowieso.
Genau.
Also, du hast angefangen wirklich dann eben zu modeln. Das
richtig.
Ist ja immer mehr geworden.
Du
hast ja auch unseren ersten Termin, hast mich ja dann doch noch versetzt. Natürlich zeitlich abgesagt, ne? Thomas, ihr habt da noch was, müssen wir mal verschieben.
Achso, da hatte ich einen Modelauftrag, ne?
Da hattest du plötzlich einen Modelauftrag.
Ja, das passiert.
Was hast du denn in deinem, ich nenne das jetzt mal so, was hast du denn in deinem ersten Leben gemacht? Wo kommst du denn her, aus welcher beruflichen
Ecke? Ich habe dafür Gott sei Dank jetzt einen Ausdruck neulich gehört, da bin ich so dankbar. Jemand sagte, ich sei dann ja ein richtiger, jetzt muss ich erst noch mal Luft holen, um mich zu konzentrieren. Polypreneur. Ich sei ein Polypreneur.
Ein Polypreneur.
Ja, genau, weil ich so viel Unterschiedliches gemacht hätte.
Dass das alles gibt, ne?
Ja, unglaublich, oder? Und zwar habe ich, kann ich auch wieder nur Mutmacher sein. Ich habe tatsächlich 17 Jahre Hausfrau und Mutter mir gegönnt. Mit 48 mich selbstständig gemacht. Und habe da erstmal eine Hausbootflotte eingerichtet, dann Ferienhaussiedlungen bis hin nachher zum 4-Sterne-Hotel. Also ich habe immer gedacht, wow, wie kann das wahr sein? Ich darf sowas machen. Das ist ja der Hammer.
Aus dem Grund, dass du es auch wirklich mal, dass du mal in Architektur oder so studiert hast?
Nein, eben nicht. Nie.
So
ich habe Abitur und sonst nichts.
Ja.
Keine Ausbildung und gar nichts. Sondern da habe ich festgestellt, Nichtwissen ist ein Vorteil. Ich hatte nämlich nicht die Grenzen im Kopf. Auf der einen Seite, das erkläre ich.
Das schreibe ich mir auch auf.
Ja, bitte. Nichtwissen ist Vorteil. Genau. Und zwar Einmal konnte ich ja keine Kalkulation abgeben. Eine Küche kostet über Daumen so und so viel und ein Wohnzimmer, also in der Einrichtung so und so viel, weil ich das ja gar nicht wusste. Ich bin losgegangen und habe mir Möbel ausgesucht und da einen Preis hintergeschrieben in meine Excel-Tabelle und bin zum Kunden gegangen und habe gesagt, also zu dem Preis kann ich diese Möbel einkaufen, wenn wir sie ausschreiben, werden sie billiger. Und das war schon weit vor der Elbphilharmonie auch ein Novum, dass ich meine Kalkulation also unterschritt.
Ja.
Und das sprach sich rum. Also da war es einmal ein Vorteil, dass ich mit Nichtwissen, also so handwerklich klein, es aufteilen musste. Mhm. Und das andere war, diese Hotelanlage war so unfassbar groß, dass ich Möbel selber entwerfen konnte und die Möbelbauer dann sich bewarben, das umsetzen zu können. Und dann flog ich nach Österreich und zu dieser Firma, die gesagt hatte, die wusste, was, wie die Anforderung war. Und sagte, ja, wir können das. Und dann sitze ich da, ich glaube, gefühlte 2 Stunden in der Besprechung und die erklären, wieso das alles nicht geht.
Ja, oh, das liebe ich auch.
Ja, und dann gehe ich also irgendwann raus und hole mal Luft und denke, dafür bist du hier nicht hingeflogen. Das kann jetzt nicht wahr sein. Gehe wieder rein und sage, so, meine Herren, wir fangen von vorne an. Ich möchte nichts mehr hören, was nicht geht, sondern ich möchte da wissen, wo sie aussteigen, wo sie nicht können und wo sie sagen, das kann man nicht so realisieren, wie sie das möchte, also wie ich das möchte. Und siehe da, wir haben alles umsetzen können. Die Menschen hatten Grenzen im Kopf, die haben das noch nicht gemacht und diese Grenzen hatte ich nicht. Und das macht Mut, bei anderen Projekten, von denen ich auch keine Ahnung hatte, einfach zu sagen, ich mache mal einen Vorschlag, ich mache mal einen Entwurf. Ich konnte mich ja nie hinstellen und sagen, ich kann das, sondern ich habe gesagt, ja, ich kann da mal ein Angebot schicken oder was ich auch manchmal gemacht habe, ich habe gesagt, Sie können meine Arbeit nicht beurteilen, ich mache dieses Teilstück ohne Bezahlung. Und dann gucken Sie, ob Sie was damit anfangen können und ich muss sagen, ich bin eigentlich nur einmal auf den Bauch gefallen und das war auch noch nicht mal so schmerzhaft, denn derjenige, der behauptete, er könnte mit meinem Entwurf nichts anfangen, das war ein Messestand, den ich da entworfen hatte, der hat ihn nachher doch umgesetzt. Ich hörte das über Umwege, der auch auf der Messe war, aber okay. Also, ja, genau. Also, ich denke, da für mich war mein Risiko ja eigentlich nur meine eingesetzte Zeit und meine Kreativität. Sofern man Geld investieren würde und das dann verliert, das fände ich dann schon bitter. Das hätte ich nicht gekonnt, genau. Aber so war das nur meine Zeit. Und ja, also das war so mein ersten Jahre.
Und das heißt ja, um da kurz einzufangen, dass du im Grunde genommen wirklich immer so aus deiner Intuition, aus deinem Gefühl, aus deinem Herzen heraus handelst.
Genau, richtig.
Und sagst, ja, lass uns mal anfangen.
Richtig,
wir machen es mal einfach.
Und dann hieß es bei dem Investor der Hausbootflotte, saßen wir eigentlich ganz harmlos beim Mittagessen, als die so fast fertig waren. Und dann hieß es so, jetzt müssen die vermarktet werden, ich will die verchartern. Haben Sie da eine Idee? Und ich sagte nur, wissen Sie, ich lese keine Anzeigen, ich kann ja mal versuchen zu schreiben. Und da er mich ja bezahlte, habe ich diese Artikel gleich natürlich auch mit Fotos geliefert an die Presse geschickt und ich wurde unglaublich viel veröffentlicht. Und so fing meine kleine Karriere als freie Journalistin an. Und dann steigerte sich das so, die waren dann innerhalb des ersten Jahres ausgebucht, diese Sachen, und dann baute er, weiß ich nicht, nach einem Jahr oder so nochmal 60 Ferienhäuser dahin. Und dann sagte er, wir vermarkten das genauso wie die Hausbootflotte. Ich sage, ja, kann ich versuchen. Und dann sagte er doch glatt, und das Konzept stellen Sie jetzt der Bank vor. Ich sage, nee, ich nicht. Also das nun ganz gewiss nicht. Und dann, doch, das können Sie, weiß ich genau. Und dann habe ich gedacht, was habe ich denn zu verlieren? Was habe ich denn zu verlieren?
Nix.
Er riskiert da irgendwas, dass die sagen, wer schickt der uns denn hier so für eine seltsame Frau? Genau, aber und insofern, und ich habe es hingekriegt. Also wenn ich überhaupt irgendwo bei mir da ein Talent sehe, dann ist das zupacken, wenn eine Chance sichtbar wird. Und nicht zu zögern, sondern zu sagen, ich versuche es. Was habe ich zu verlieren?
Genau.
Und mir vorzustellen, also klar gibt es auch so eine untere Ebene. Ich zeige das jetzt hier gerade, sieht man so schön beim Mikro.
Ich sehe alles,
Du siehst alles, genau. Dann gibt es so eine untere Ebene, wo ich klar auch denke, so das könnte schiefgehen, jedes könnte und das könnte schwierig werden und so. Aber viel mehr ist diese Ebene, wo ich mir vorstelle, wie werde ich mich fühlen, wenn es mir gelingt, wenn ich das umsetze und was wird das mit mir machen und so. Und dann kriege ich schon solche Vorfreude, solche Neugier, dass das ja so prickelt wie Brausepulver auf der Zunge.
Ja.
Also und das Und ja, und auch diese Neugier, glaube ich auch, das auszuprobieren, das bringt mich dann weiter. Also um meine Vielseitigkeit im Berufsleben nochmal zu Ende zu bringen, ich hatte dann, diese ganzen Projekte waren übrigens alle in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg damals, und das war mit viel Fahrerei verbunden, und davon hatte ich also ein bisschen die Nase voll. Drei Kinder zu Hause, Mann, Haus, Hund, also so, ne,
das ganze Programm.
Das ganze Programm. Und dann dachte ich, ach, hier was in der Nähe müsste ja auch ganz schön sein. Und da habe ich meine erste Bewerbung abgeschickt als Springer, also sprich als Freie, für eine Presseabteilung eines großen Konzerns. Und die erdreisten sich, mir eine 0815-Absage zu schicken, musst du dir mal vorstellen.
Und dann rufe ich da an. Ja klar, aber keine Ausbildung, ne? Und hin und her sagen die, also mal, genau. Von welchem Stern ist die denn?
Ja, genau. Und dann rufe ich da an und sage, oh, sie würden mir sehr helfen, wenn sie mir jetzt mal die Gründe sagen würden, weil ich das sicherlich für weitere Bewerbungen ganz gut gebrauchen könnte, denn ich habe mich ja eigentlich nur beworben für den Fall, dass in der Presseabteilung es einfach mal überläuft, da zu viel zu tun ist und dass sie mich dann da sozusagen als Backup haben können. Und dann hieß es, oh, da muss ich nochmal einsteigen, das habe ich jetzt so nicht vor Augen, und wir melden uns. Und dann nahm jemand anders diesen Anruf entgegen und dann hieß es, ich soll dann zu dem und dem Termin da erscheinen. Da dachte ich natürlich bei dieser Personalfrau. Aber nein, da war schon der Pressechef und bot mir einen konkreten Job an und sagte, wann können Sie anfangen? Und ich sage, jederzeit. Er sagte, okay, morgen. Dann haben Sie noch einen Tag Einarbeitungszeit. So lange ist der Vorgänger noch da. Und dann geht's los. Ja.
Aber das ist ja, ich meine, das ist ja auch das, was ich immer wieder in all meinen Podcasts auch den Menschen erzähle. Traut euch mal mehr zu. Und ich wette, ja. Da würde ich meine Harley für verwetten.
Um Gottes
Willen. Und das heißt was?
Ja.
Von 1000 Menschen, die eine Absage bekommen, ob es nur eine Standardabsage ist oder ob sie meinetwegen auch noch schön formuliert ist, von 1000 Menschen gibt es einen, wenn überhaupt,
der sagt, Anruf?
Wollemor. Da rufe ich nochmal an.
Ja, genau.
Ich will exakt wissen, warum.
Richtig. Und das wird ja bei den Leuten, die jetzt dieses hören, wird das ja nur noch so passieren, genau. Dass die da nachfragen.
Genau, und das ist ja, haben wir vorhin auch im Vorgespräch geredet.
Genau.
Wenn wir nicht sagen, was wir wollen, dann kriegen wir es.
Nee, genau. Ja. Aber auch bei Studenten, da habe ich auch einen jungen Mann kennenlernen dürfen, der sich an einer Uni bewarb, die nicht nach Numerus Clausus ging, sondern ein anderes Auswahlverfahren hatte.
Ja,
und bitte?
Nach Passbild.
Nee. Die mussten richtig da tolle Sachen leisten. Ich war sehr angetan. Trotzdem hatte er eine Absage bekommen und glaubte, das sei das endgültige Urteil. Da habe ich gesagt, du setzt dich hin und schreibst handschriftlich mit Fülle auf Büttenpapier, wieso du unbedingt an diese Uni musst,
genau.
Was das für die Uni für eine Bereicherung ist. Denn das war auch eine Frage. Was haben wir als Universität davon? Wie bereichern Sie hier die Community? Und dann bin ich da mit ihm durchgegangen. Was weiß ich, der hatte bei den Pfadfindern dieses gemacht und jenes. Und wenn du eben einen Backofen am Hang bauen kannst, dann kommt das da rein. Also er hat den Platz gekriegt. Also selbst da, wo man denkt, nee, da sind die Würfel gefallen, oder so.
Nein, ist es nicht.
Das nein, außerdem, wie heißt der schöne Spruch? Der lautet ungefähr so, wenn es noch nicht schön ist, ist es noch nicht das Ende oder so.
Genau, ist noch nicht das Ende.
Genau,
weiter. Und wenn es noch nicht das Ende ist, dann ist es noch nicht schön. Also
ja, genau, richtig. Ja, genau, diesen Satz, so
kennst du.
Und da also nicht so schnell aufzugeben und immer zu sehen, was man daraus lernen kann. Denn ich denke, im Leben passieren mir so viele Sachen, die ich gar nicht so geplant hatte, ne? Und so, und dann zu gucken, wo ist hier mein Vorteil, was kann ich daraus lernen? Und ich muss dir auch sagen, dann, wenn es wehgetan hat, bin ich am schnellsten gewachsen.
So ist es.
Also,
Klingt manchmal bitter, aber es ist so.
Es ist,
wenn man mal Scheiße gefressen hat, dann weiß man, wie sie schmeckt. Und das ist dann nicht angenehm, aber dann kommt man auch schneller raus. Also das ist so dieser Kittelbrennfaktor. Wenn es am Hintern wirklich wehtut, das Feuer, dann bewegst du dich auch ein bisschen schneller, dass du davon wegkommst.
Und da habe ich früher vielleicht doch mehr zu dem Schmerz geguckt. Und heute ist mir eindeutig klar, nee, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, eine schwarze Wand kommt auf mich zu, weil irgendwas läuft so ganz anders, als ich das mir gedacht habe.
Kann man auch zur Seite gehen, ja.
Nee, ja, einmal das, natürlich hat man tatsächlich auch gelernt, aber ich gucke schon nach rechts und links, was ist daneben? Wo sind die Geschenke? Ich weiß, da ist unsere Redewendung im Deutschen, ne? Jede Medaille hat zwei Seiten und so, das haben wir alles, wissen wir. Aber das ist das Geschenk des Alters, dass wir dann wissen, nee, das ist nicht nur bitter. Das ist nicht nur schwarz, sondern da kommen auch Geschenke für mich und da gucke ich hin.
Ja.
Also das macht ganz, ganz viel Spaß. So, und dann bin ich also bei diesem Konzern gelandet und habe dann zwar in dieser Presseabteilung erst gearbeitet und ja, die ganz normale Pressearbeit, wie man das also kennt, aber dann habe ich auch ganz schnell da Kongresse organisiert. Und also wirklich von Entwicklung, Projektentwicklung dieses Kongresses bis hin zur Umsetzung nachher sowas gemacht. Und und das geht ja immer weiter. Mit 66 habe ich einen YouTube-Kanal aufgemacht.
Genau,
und dann,
da wollte ich jetzt hast du mir
Stichwort weggenommen.
Ja.
Ich dachte, ich liefere das jetzt mal auf ein Silbertablett, aber das findest du gar nicht witzig, merke ich.
Schön. Also, das ist ja auch so ein Ding. Du bist dann mit 66 online gegangen, allerdings eben nicht als jemand, der hinguckt und sich irgendwelche Filme anschaut, sondern du machst es selber.
Ja, natürlich.
Was hat dich denn da geritten, dass du sagst, das mache ich jetzt auch noch?
Eigentlich hatte man mir gesagt, du musst der Welt da draußen mal sagen, wie toll es ist, alt zu sein, das weiß
ja,
da keiner.
Genau.
Das war der Schlüsselsatz und ich dachte, ja, okay, wie sollte das denn gehen? Ja, du musst einen YouTube-Kanal aufmachen. Und da ich ja noch nicht mal Facebook erfahren war, habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und habe mich tatsächlich am nächsten Tag hingesetzt. Das ist ja alles erstmal recht einfach, einen Film da hochzuladen. Das ist ja gar nicht das Thema, sondern gefunden zu werden, verflixte Axt. Und ich hatte mir ein halbes Jahr Zeit so eingeräumt, dass ich dachte, dann musst du wissen, ob das Ding läuft oder so.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das Schöne bei mir war, dass ich ja so sehr keine Ahnung hatte, dass ich immer dachte, nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen, dann wird es sein. Und am Anfang findest du ja ganz viele Tutorials und so, kannst deine Fragen in den Communities stellen oder so. Das ist am Anfang alles sehr, sehr hilfreich für mich gewesen, aber nachher fehlten mir ja die Fachworte. Ich konnte es nicht mehr formulieren, wo ich jetzt feststeckte. Und dann kam dann wirklich so, nachher habe ich schon mal vorgewarnt, wenn ich solche Frage in den Community stellte, dass die hinterher sagt, Mensch, du hättest doch gleich gesagt, dass du das und das nicht hinkriegst. Ich sage, ich kannte diesen Ausdruck noch gar nicht.
Du wusstest ja nicht, was du nicht hinkriegen
konntest. Nee, genau.
Ja.
Also insofern dauerte das tatsächlich ein halbes Jahr und ich glaube nicht, dass ich übertreibe 10 Stunden am Tag.
Absolut, kann ich mir vorstellen.
Also dieses nachts aufstehen und sagen, ach ja Mensch, wenn du da den Haken setzt, das wird es sein, zack runter und zack, schon wieder 3-4 Stunden weg, die man da rumgefummelt hatte. Also die Zeit lief da weg ohne...
Aber das ist dann auch irgendwo in Anführungsstrichen der Preis. Also es geht nicht alles nur mit einer Stunde und mit einem Klick und dann ist man weltberühmt oder sonst irgendwas.
Nee,
oder
das sowieso nicht.
Sondern es ist ja immer wieder dieses... Es immer wieder zu tun, dieses Dranbleiben.
Ja, genau.
Es nicht einmal zu machen, sondern jeden Tag zu machen. Mal mehr, mal weniger.
Ja.
Aber immer, wenn... ein Ziel da ist, eine Vision, ein Wunsch, ein Traum, wo man sagt, das will ich mir verwirklichen.
Ja.
Gilt nur, jeden Tag etwas dafür zu tun.
Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich es nie als Arbeit empfunden habe. Ne?
Genau.
Also, sondern als neugierig sein und schauen, was daraus entsteht. Und also ich habe es nicht so gemerkt. Also im Nachhinein ziehe ich tatsächlich ein bisschen den Hut und habe ich auch jeden Tag einen Film reingestellt. Also da war ich schon viel fleißiger, als ich das heute bin, was den Kanal anbetrifft.
Ja.
Und heute...
Wie viel hast du gemacht ungefähr? Wie viele
366 Filme stehen da drauf.
Also wir haben natürlich in den Shownotes von diesem Podcast hier auch einen Link drin, der direkt zu deinem Kanal auch führt. Das ist klar, machen wir mal.
Ja, also klar.
Und wie viel lieferst du jetzt pro Woche? Wie viel machst du?
Jetzt im Moment nur einen pro Woche. Ich hatte, jetzt nehme ich das nächste Stichwort weg, als ich mit dem Buch anfing.
Ja, komm her, kann ich schon mal hier ein Buch unterschreiben.
Als ich mit dem Buch anfing, da habe ich gedacht, jetzt mache ich, das waren vorher 2 die Woche und jetzt mache ich nur noch 1 die Woche. Und weil ich mich dann, das ist vielleicht auch ein Stück weit so mein Naturell, ich schmeiße mich dann aber auch so in diese neuen Themen rein und tauche da ab. Und das war das Buch Zauberhaft. Kann ich auch wieder jedem empfehlen. Eigentlich, da kommt so viel Klarheit in das eigene Leben hinein. Und man erkennt Zusammenhänge, wenn man da ein Buch schreibt. Das ist unfassbar, was
ist ja auch,
ich...
Genau, ist ja auch eine ganz große Beschäftigung mit sich selbst.
Ja, genau. Also, unfassbar. Und das habe ich als so sehr bereichernd empfunden. davon.
Das, schönes Wort übrigens, bereichernd.
Ach, fällt dir da irgendwie ein Reichtum ein? ja, das ist wirklich bereichernd. Da, das als Buchform zu machen, das, ja, es flattern doch eine Menge Enden so frei herum, wo man denkt, ja, das habe ich und jenes und das auch und so. Und das aber alles in eine Spur zu packen, das war für mich ganz, ganz toll. Ja.
Sag nochmal ganz kurz, Greta, ja? war das Buch so deine eigene Idee, das zu machen, oder ist da auch irgendeiner gekommen und sagt, ja, jetzt?
Nee, also ich glaube, wie auch viele deiner Hörer bestimmt, habe ich, glaube ich, schon seit jungen Jahren diesen Gedanken im Kopf, irgendwann mache ich mal ein Buch. Genau, ja. Das, glaube ich, hat mich immer schon begleitet. Und ich hatte, ja, das mache ich gerne, dieses, obwohl der 1. Januar ein Tag ist wie jeder andere, aber so Anfang des Jahres mal zu gucken, wo will ich hin? Was wäre nochmal so dran? Nochmal so andere Themen? Was möchtest du ausprobieren oder so? Und da war Buch auf dem Zettel. Aber letztendlich hat dieser Teaser, den ich vorhin erwähnt hatte von der ARD, mir jemanden, sag ich mal, vor die Füße gespült, der mich anschrieb und sagte, könnten Sie sich vorstellen, zu Ihren Themen ein Buch rauszubringen? Ja. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt.
Ne? Wenn die schon fragen,
genau,
ne, dann
richtig, genau, nimm den Stift in die Hand und jetzt geht's los. Ja. Also selbst wenn es die Tastatur dann ist oder so. Ne? Ja, ja, also es hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich, das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, obwohl ich wahrlich nicht dafür geschaffen bin, Bücher von Stephen King zu lesen. Meine kleine arme Seele würde das, glaube ich, gar nicht.
Immer diese ganz dicke Wälzer.
Ja, aber ne? Das würde mich nicht stören. Ich habe jetzt neulich auch ein 730-Seiten-Buch gelesen, aber er hat ein Buch rausgegeben, das hat ungefähr den Titel vom Leben und vom Schreiben. Also wie er selber als Schreiberling angefangen hat. Also wenn hier jemand gerade zuhört, der ein Buch schreiben will, dann ist das so eine wunderbare Gebrauchsanweisung, wo man so Schritt für Schritt und was kann man da beachten und ja, wo waren seine immer wieder Stolpersteine und wo hat er versagt und wo ist er dann ganz groß rausgekommen und so. Das hat mir geholfen, da nochmal so richtig Handwerkszeug zu lesen. Was darf man, was sollte man vermeiden, wie entsteht Spannung, welche Sätze sollten das sein und so. Das hat mir da geholfen. Und dann eben auch dieser Tipp, schreib hintereinander weg, bis du so und so viel Wörter oder Silben oder was weiß ich zusammen hast und dann erst gehst du aus deinem Zimmer wieder raus.
Genau, ja.
Das Disziplin.
Das gehört dazu.
Ja, genau.
Ohne Disziplin,
ja, war
das nicht.
Genau. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe dann auch immer jeden Tag mir aufgeschrieben, auf welcher Zahl ich da jetzt gelandet war. Und das hat mir Mut gemacht. Hey, also das schaffe ich schon, also da so zu schreiben.
Jetzt ist ja da auch wieder was ganz Leichtes bei dir im Leben passiert. Also du hast dich entschieden, ein Buch zu schreiben.
Ja, ja.
Und ich weiß es schon aus dem Vorgespräch. Jetzt habe ich das nächste Stichwort. Ne?
Ja, ja, ja.
Du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt. Haltet mich bei Laune.
Ja.
Dann bin ich richtig gut. Und dieses haltet mich bei Laune hat mit dem Verlag zu tun.
Ist richtig, genau. Ich bin ja, also ich muss es hier sagen, weil es für mich immer noch so unfassbar ist, es also so ein Geschenk. 6 Verlage bewerben sich darum, mein Buch rauszubringen. Also ich meine, das kann man sich doch nicht vorstellen, oder? Und zwar 3 schon, bevor ich das in dieser NDR-Talkshow gesagt habe und 3 dann danach noch dazu gekommen. Also das finde ich schon ganz, ganz beachtlich und ein Riesengeschenk für mich. Und,
aber Verlage setzen ja auch gerne so ein bisschen den Knebel an. Die haben dann ihre Regularien, das ist so und so und so und so zu machen.
Ja, genau.
Und da hast du aber gesagt, ja, nee, also könnt ihr so machen, aber ich sehe es anders.
Genau, ich hatte sehr viel Respekt davor, dass ich jetzt da in so eine Mühle gepresst werde.
Ja.
Vielleicht hätten die das gar nicht so unbedingt versucht, keine Ahnung, aber so war auch das, was ich so gehört hatte und gelesen habe. Oh, ne? Und großer Verlag und dann ist man so eine Nummer und dann geht es da durch und dies und alles. Also da kriegt man ja auch plötzlich Warnung. Und überhaupt generell kriegt man ja Warnung und überhaupt sei vorsichtig.
Leben Warnung,
ja, unfassbar, oder? Mhm. Also da kriegte ich also auch
sei
welche.
Vorsichtig, mach das nicht. Was meinst du, was alles passieren könnte?
Genau.
Hilfe in deinem Alter.
Zum Beispiel brauchst du das noch? Höre ich auch ganz viel. Und auf jeden Fall ging ich da mit mir nochmal sozusagen in Klausur und dachte, brauche ich das tatsächlich? Brauche ich ein Buch zum Glücklichsein? Willst du in die Mühle rein? Und dann habe ich den Spieß umgedreht und habe gedacht, wieso? Ich in der Mühle kann ja wohl nicht sein, das ist nicht mein Platz, sondern wenn die alle verdienen wollen, dann müssen sie mich bei Laune halten, denn so habe ich das auch formuliert, weil wenn ich begeistert bin, leiste ich am meisten. Dann sprühen die Funken, dann kann ich das vermitteln, was ich also da auf der Seele habe. Und insofern ist eure Aufgabe eigentlich nur, mich bei Laune zu halten. Ich weiß nicht, ob die da so ganz herzhaft drüber gelacht haben, kann ich nicht sagen. Also ich fand mich damit königlich. Aber
Sie haben es auf jeden Fall verstanden, denn sie haben ja gesagt, okay, machen wir.
Ja, genau.
Sonst hätte es ja diesen Deal nicht gegeben.
Genau. Also insofern, es ist tatsächlich, da komme ich ja wieder zu diesen Kernthemen auch von dir und auch von meinem Kanal. Wie betrachten wir eine Sache? Sehen wir uns als Opfer oder können wir das wenden? Genau. Gibt es irgendwo einen Hebel, wo wir das Blatt drehen können? Und das ist ja wirklich vordergründig in unseren Gedanken. Da sitzt der Hebel und da können wir mit kleinen Stellschrauben so viel erreichen. Und das hat mir das da nochmal so deutlich gemacht. Auch wenn man sagt, ja, ich bin da in so einem großen Unternehmen und es ist überall so und da-da-dam.
Ja, man kann, aber wenn es so ist und wenn das Unternehmen eben nicht dafür sorgt, wer sind meine Mitarbeiter, wie wichtig sind sie uns, kennen wir die intrinsischen Motivatoren von denen, wie können wir die bedienen bei den Mitarbeitern, wie können wir die Mitarbeiter bei Laune halten. Wenn das ein Unternehmen nicht liefert, dann haben wir immer die Chance zu sagen, okay, dann gehe ich woanders hin.
Zum Beispiel, Gott sei Dank, ist ja heute die Situation.
Oder gründe mein eigenes Unternehmen.
Aber ich habe da leider jetzt nicht so abrufbar, weil das gerade so spontan ist. Es gibt eine Gallup-Studie, die hat damals noch die von der Leyen in Auftrag gegeben, als die noch Arbeitsministerin war, wo, ich glaube, die Zahl war 138 Milliarden verliert Deutschland pro Jahr an
nicht motivierten Mitarbeitern,
genau, die entweder innerlich gekündigt haben, diese ganze Bandbreite von da bis arbeitet nur zur Hälfte, zu 80% und so weiter.
87%.
Genau, und da liegt Deutschlands Wirtschaftswachstum. Ja. Wenn da die, und da habe ich jetzt gedacht und habe da auch damals drüber geschrieben, schafft der Fachkräftemangel jetzt, dass die Firmen jetzt endlich mal begreifen, wo sie handeln müssen. Und da gibt es ja wohl eine stille Revolution, die da stattgefunden hat, aber da bin ich demnächst da in einem Vortrag, kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, es tut sich schon was. Diese Generation Y, die jetzt sagt, Sie stehen bei mir an siebter Stelle. Genau. Könnt ihr mir mal sagen, wieso ich bei Ihnen anfangen soll?
Genau, die drehen das mittlerweile um.
Herrlich.
Und genau das ist das Ding. Es gibt die Gallup-Studie, kenne ich, habe da auch schon in meinem Podcast drüber gesprochen.
Ah, okay.
87% aller deutschen angestellten Mitarbeiter sind nicht mehr motiviert. Die haben keine emotionale Bindung zum Unternehmen. Ja, jetzt sagen die Unternehmer vielleicht immer, dann sind doch das die falschen Mitarbeiter. Nein. Denk mal darüber nach, was du deinen Mitarbeitern
hast. Richtig, genau. Warum halt sie bei Laune.
Genau. Warum parken die morgens rückwärts ein? Weil sie die Stimmung nicht aushalten, die in dem Laden herrscht, damit sie morgens beim Einparken wissen, wie komme ich heute Abend am schnellsten weg. Deswegen parken die rückwärts ein.
Okay, ich parke aus anderen Gründen immer rückwärts ein, weil ich nicht weiß, wie die anderen dich später einparken und so. Ich komme vorwärts immer besser raus als rückwärts.
Ja, aber okay. Wenn jetzt einer hier einen blöden Spruch macht, dass Frauen nicht einparken können, dann kralle ich mir dann. Ne?
Ja, also ich bitte.
Also,
gibt es solche Leute noch bei dir auf dem
Nee, glaube ich doch nicht.
Natürlich.
Aber das ist so dieser Punkt, dass da dieses größte Potenzial liegt. Und ich habe gerade letzte Woche mit einem Unternehmen, das nenne ich jetzt nicht.
Nein, wir nennen gar keine Unternehmen.
Vorhin habe ich zu dir gesagt. Da habe ich
alles wieder vergessen.
Hast schon vergessen. Habe ich eine kleine Erinnerung geschickt mit meinem Buch und so weiter. Wie geht's euch?
Ja.
Und dann ist alles schwierig. Wir schreiben seit Jahren keine schwarze Null. Nicht mal eine schwarze Null. Und wir sind gerade dabei, dass wir natürlich wieder die Kosten senken müssen, so schreiben sie es dann. Und dann machen sie es bei den Mitarbeitern. Und ich denke so, Leute, also einen noch dümmeren Ansatz gibt es doch gar nicht.
Nee, genau. Also so, oder bei der Werbung zu streichen und so. Da hat doch Henry Ford so einen tollen Spruch gebracht.
Ja, wer bei der Werbung Geld sparen will, kann auch die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen.
Ja, genau, richtig. Den fand ich so klasse.
Der ist super.
Ja, super, genau. Ja. Also insofern, aber ist doch schön, wenn Entwicklungspotenzial da ist. Findest du nicht auch? Die Firmen können auch noch lernen.
Ja. Ist genug da. Genau. Einfach nur mal hinhören. Wer ist derjenige, den ich hier einstellen will?
Richtig.
Was kann der alles und kann ich ihm das liefern?
Genau. Und du wirst die hier aufklären, die da jetzt noch rumlaufen.
Ich bin dabei,
Genau. Und das ist ja dein Job.
Genau. Und einer meiner Jobs. Und genau, was du sagst, diese Generation Y, die das eben umdreht. Und da dürfen sich die Firmen mittlerweile bei vielen Studenten und so weiter bewerben.
Ja,
das ist
die,
genau umgekehrt.
Die haben ja, also ich habe es damals in der Brand 1 gelesen, also wie die Firmen ja auf dem Kopf standen und es nicht für möglich hielten. Und ich habe da nur mir die Hände gerieben und habe gedacht, ja, Leute, anders ist bei euch Menschlichkeit nicht reinzukriegen.
Genau.
Also
wenn,
es muss wehtun.
Ja, wenn du natürlich ein Unternehmen bist, so, also ich bin jetzt kein Konzern, ich bin so mein alleiniger Unternehmer.
Ja.
Und da habe ich es aber erlebt, dadurch, dass ich meine Sache so mit Begeisterung mache, hat mich vor über 5 Jahren der Daniel angesprochen und hat gesagt, hey, was muss ich tun, dass du mein Mentor bist, dass ich von dir lernen
darf. Ja, ja.
So,
genau.
Zack. Ja. Ich habe jetzt im Jahrescoaching 2018 eine Teilnehmerin aus 2017, die gesagt hat, Mensch, kann ich da nochmal irgendwie mitmachen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, besser geht es doch nicht. Ja,
so.
Ansteckend. Ich
ansteckend.
Bin so gerne ansteckend. Wenn du, also, ist doch traumhaft, oder?
Ist ein Traum.
Ja.
Mhm. Wann kommt dein Buch raus?
7. Mai.
7. Mai, also ein paar Tage vor deinem Geburtstag.
Nach meinem Geburtstag. Valentin.
Nee, 7. Mai, 14. Mai ist so Valentinstag.
Nee, 14.2. Februar.
Ach, 14. Wie komme ich denn auf 14.5. Valentinstag?
Das weiß ich nicht.
Oh, Thomas.
Ja, du hast natürlich gleich an blühenden Blumen und so weiter gedacht. Ja, wenn du, genau, ich habe eine gelbe Jacke an, deswegen dachte er so an Frühling.
14.2.
Ja, genau.
Ja, okay. Darfst du den Titel schon verraten oder ist das noch undercover?
Nein, der ist noch nicht ganz, es gibt noch zwei, die noch ein bisschen geschoben werden. Insofern werde ich jetzt noch nichts verraten, aber ich kann euch verraten, was da drin steht.
Genau, nämlich, für wen ist das denn? Es ist ja dann nicht nur für 60 plus oder 70
plus. Oh nein,
plus,
überhaupt nicht. Es ist tatsächlich einmal ganz simpel runtergebrochen, eine Anleitung zum Glücklichsein, was wir alles für Möglichkeiten haben, für Chancen zu haben, auch wie man alte Verletzungen los wird oder wie man mit seinen Ängsten umgeht oder diese ganzen Sachen, denn es bedarf tatsächlich, wie wir das vorhin auch schon mal kurz erwähnten, manchmal nur kleiner Korrekturen der Stellschrauben in unserem Kopf.
Genau.
Und das sind nicht die, was weiß ich, Trainingsprogramme oder so. Also man kann da selber so viel tun und natürlich ganz klar, wie toll es ist, alt zu sein. Mhm. Das Thema ist da und das weiß ich mittlerweile, das habe ich gelernt von diesen vielen Gesprächen, die ich da jetzt geführt habe, das fängt schon an, ab 45 oder so, dass man denkt, oh, läuft das jetzt so in diesen Bahnen weiter und so und geht es vielleicht ab 60 dann doch mehr so bergab und so. Und dann erdreistet sich da so eine 70-jährige Greta hinzustellen und zu sagen, wow, es ist so eine tolle Zeit. Jetzt ist Erntezeit. Also wir haben ein Lebens-Know-how, das uns keiner nehmen kann. Wir sind schon durch so viele Stromschnellen geschwommen und haben das überlebt und wir wissen, wie es geht. Also jetzt ist da also so viel Freiheit. Ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, oh Gott, ihr Armen mit 39 oder wie oder was. Nein, überhaupt nicht. Diese Zeit habe ich ja auch so genossen. Also jede Zeit ist unglaublich kostbar. Und trotzdem ist es so, ich möchte da nicht mehr 20 sein, weil ich schon noch weiß, wie unsicher war ich da und Anfang 30 ja Familie gründen oder studieren oder doch lieber Albert Schweitzer und die Welt retten, weißt du, so diese Richtung. Oder mit 40, wo man eben sagt, oh, ich laufe so in Schiene. Ne?
Das Hamsterrad.
Das Hamsterrad, ganz viel Druck sicherlich auch oft vom Job her.
Ja.
Also das erlebe ich schon bei den jungen Leuten. Dann
die Kinder noch nicht groß, das Haus noch nicht bezahlt.
Ja, genau.
So. Das sind natürlich alles Dinge, die dann so lasten.
Richtig,
so meine
Fresse.
Jetzt muss ich muss mich immer noch abrackern.
Ja, und wo bleibe ich?
Ja.
Diese Frage habe ich mir damals. Mhm. Kennst du das auch? Dass ich dachte, boah, ich muss liefern. Ich muss so liefern. Mhm. Und also ich denke, einer meiner wichtigsten Erkenntnisse war mit 30 ungefähr, ich hatte noch keine Kinder und fand es extremst schmerzhaft kennenzulernen, dass ich Geheimverträge gelaufen hatte und andere dafür verantwortlich machte, ob es mir gut geht oder nicht.
Die Nummer kenne ich auch.
Ja. Und die mir dann noch ich habe das ja auch ganz raffiniert gekonnt, denen noch ein schlechtes Gewissen zu machen und so, aber dass die nicht morgens vorbeikommen und sagen, Greta, was brauchst du, was soll ich dir in den Kalender eintragen und was möchtest du heute Abend Schönes machen, das war nicht der Fall und das fand ich entsetzlich. Also die Menschen, die behaupten, die würden mich lieben, also natürlich mein Ehemann und Mutti und meine Schwestern und also ein paar Freundinnen hatte ich auch noch, glaube ich, unter Vertrag. bis ich merkte, hey, das ist ja Freiheit. Das war ein einmal den Kokon sprengen. Auch wenn ich da erstmal dachte, ich stehe schutzlos, verflixte Axt, ich kann ja keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben, dass der Chef und wenn das wäre und jenes und so, dann wäre ich ja glücklich. Das fand ich schon so ein bisschen hanebüchen, aber ich begriff doch ganz schnell, dass es Freiheit war. Und dann habe ich auch gemerkt, dass die auch solche Verträge mit mir laufen hatten. Schlimm.
Ja.
Also es war ja tatsächlich so, wenn jemand da sagt, oh, ich habe so Kopfweh und so etwas und ich fragte, hast du heute schon mal was getrunken? Nee, habe ich gar nichts bekommen. Und ich also, und dann rannte ich mit der Wasserflasche durch die Gegend. Ja, also bis ich sagte, weißt du was, schon volljährig, die Verantwortung für deine Kopfschmerzen hast du jetzt mal. Ne? Das kannst du auch nicht machen. Ne? So, doch, das kann ich. Also, und da entsteht so eine Freiheit. Es könnte sein, dass man das erstmal für Egoismus hält, aber nein, es macht plötzlich Spaß, was Schönes für andere zu tun. Man ist ja ganz anders motiviert zu helfen. Natürlich helfe ich gerne, aber nicht, weil man mir so ein schlechtes Gewissen hat, macht, du kannst doch mich jetzt nicht hängen lassen und so. Wo man sich breitschlagen lässt und hinterher mit sich selber grummelt und sagt, oh, habe ich wieder nicht Nein sagen können. Oh, wie doof, wann lernst du das denn eigentlich mal oder so? Das fällt weg. Jeder ist für sein Glück verantwortlich.
Genau.
Und das ist also für mich ein ganz großer Knackpunkt gewesen, in die Freiheit rein. Ich bin verantwortlich und muss mal gucken, wieso es mir da nicht gut geht. Wie ist das entstanden? Was hat das mit mir zu tun?
Genau. Das ist so ein Thema, da rede ich im Grunde fast jeden Tag auch drüber.
Ja.
Auch in meiner Jahrescoaching-Gruppe oder wenn ich bei Kunden bin, wenn ich mit den Mitarbeitern rede.
Ja.
Ist immer wieder das Thema 100% Selbstverantwortung.
Ja.
Du kannst niemand anderem für irgendetwas, was in deinem Leben passiert, die Schuld geben. Ich versuche das auch immer wieder. Aber hab's früher, also nee, jetzt nicht mehr, aber, früher, als wir über meine Säge wechseln, dachte ich, die anderen sind schuld. Also warum fährt der Junior schon Porsche und ich muss das Holz sägen?
Ja.
So, ja.
Aber auch im Kleinen, also ich mag das ja nicht so laut sagen, aber ne, wenn ich jetzt sagte zu meinem Mann, lass uns doch mal eine Fahrradtour machen und er sagt, oh, Mensch, gleich kommt Formel 1, ich würde das gerne im Fernsehen sehen. Dann habe ich mich ja dazu gesetzt, maulig, so nach dem Motto, okay, wenn Fernsehen, dann bitte mit schlechtem Gewissen.
Genau.
Und naja, es hätte dir auch gut getan, wenn du jetzt eine Fahrradtour gemacht hast, die ganze Woche im Büro gesessen, nochmal so, bitteschön auf die Tour.
Ja.
Statt mir selber
ganz
unterschwellig. Ja, da war ich auch ganz toll drin. Statt selber die Fahrradtour zu machen, ihm nochmal einen Kuss auf die Wange zu geben und sagen, Mensch, viel Spaß dabei.
Ich komme
zur Siegerehrung, ist sowieso das Spannendste, dass die ewige im Kreis rennen.
Nee, das ist schon, nein, das ist eine, also kenne ich dir auch jetzt. Ich bin auch so und ich gucke das auch gerne.
Okay. Also das, wenn das seine Art wäre, seinen Glückstank zu füllen, wäre das ja völlig in Ordnung gewesen. Denn im Flugzeug akzeptieren wir das. Die Sauerstoffmaske im Notfall erst einmal selber aufsetzen. Dann können wir erst für den anderen sorgen.
Genau.
Und so ist es hier auch. Gucken, was brauche ich eigentlich mal? Also ich rassel da auch manchmal rein und denke, boah, wieso bist du so erschossen jetzt und so? Was brauchen wir? Ja, wann hast du eigentlich das letzte Mal gemalt? Und ist, also ich, ne, mal zu wissen, wo lade ich eigentlich auf?
Richtig, genau.
Du lädst bestimmt beim Sport auf und beim Marathon und beim, ich weiß nicht, sowas
alles. Jetzt gerade auch, also wenn ich so Interviews mache, wenn ich mit Menschen rede, lade ich auch auf.
Ja, klar, ich auch.
Im Coaching ist es noch ein bisschen anders, da wird natürlich auch viel Energie abgesaugt, ne, weil die Leute natürlich alle was von dir haben wollen. Und dann fährst du nach Hause, sitzt im Zug und dann knickst du so ein bisschen ein oder so, oder sitzt im Auto oder dann hältst du doch an und holst dir nochmal eben doppelten Espresso, dass du wieder in der Spur kommst bis nach Hause.
Mhm.
Aber es ist so, ich habe natürlich auch meine Punkte, wo ich aufnehme.
Genau, und da zu wissen, wo sind, ich habe es immer Inseln genannt. Mhm. Also worauf ich ein bisschen stolz bin, war, als ich mal auf die Idee kam, also es gab einen Auftraggeber, obwohl ich frei war, der wollte gerne, dass ich in seinem Büro sitze, wenn ich da arbeite. Und in der Mittagspause ging man dann auch mit Kollegen Mittagessen und dann wurde viel über Firma nicht nur positiv gesprochen, sondern war und dies und jenes.
Das Kaffee-Ecken gespielt.
Genau. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee und bin in eine Buchhandlung gegangen und habe mir da ein Buch aus dem Regal genommen, habe da ein paar Seiten gelesen, halbe Stunde, und habe mir untersagt, mir das Buch zu kaufen, wenn es sehr spannend war, wenn ich am nächsten Tag, wenn ich da hingegangen habe, weitergelesen.
Okay.
Und das war, also ich war völlig raus, ich war abgestiegen, hineingestiegen in das Buch. Also auch sowas kann manchmal hilfreich sein, rauszukommen aus diesem Gedankenkarussell.
Die Energiefresser sind weg von dir.
Genau.
Das macht keinen Sinn.
Also was ich ja auch generell ganz schlimm finde, dass so Jammern einmal süchtig macht und auch Gemeinschaft schafft. Das finde ich.
Also der Jammern.
In der Küche, da was weiß ich, oder am Kopierer und so, wenn man sich da mal trifft, ja, und dann schon wieder dieses, gar kein Problem, steigt der andere sofort mit ein. Genau. Wenn man aber sagt, wow, das ist so toll gelaufen, dann guckt der andere befremdlich und weiß da gar nicht einzusteigen. Das heißt, das gibt so ein Gemeinschaftsgefühl, finde ich ganz erschreckend. Und dieses, dass es süchtig macht, wenn der Jammernde merkt, dass er damit den anderen manipulieren kann, dann ist das so seine letzte Macht, die er noch hat. Aber der muss verstehen, dass Jammern und glücklich sein zusammen nicht funktioniert. Also das finde ich einen ganz gefährlichen Kreislauf, dieses Jammern, dass man immer mal nicht gut drauf sein kann, völlig unbenommen.
Okay, dann
darf man auch mal stöhnen und sagen, boah, und hier so und dies, oder über Krankheit oder was weiß ich, das ist völlig legitim.
Aber es ist dann immer die Frage, wen zieht man doch noch mit rein? Ne? Also wenn man jetzt wirklich sagt, Mensch, heute geht es mir mal scheiße, alles ist irgendwie blöd, dann kann ich überlegen, gehe ich in die Firma, gehe ich hin und wen hole ich mir, der mich ein bisschen auflädt?
Ja, das ist optimal, genau.
Es hilft immer, ich habe so ein Ding bei all meinen Kunden, wenn ich denen sage, ihr werdet Momente haben, da werdet ihr mich nicht mögen.
Nee, genau.
Da lege ich so den Finger in die Wunde und dann denkt ihr, scheiße, hätte ich den bloß nicht genommen als meinen Coach. Ja, und diese Momente wird es geben und es wird viele Momente geben, auch da wir ja immer langfristig arbeiten, wo ihr euch mal auskotzen wollt.
Ja.
Und wenn ihr das habt, ruft mich gerne an. Und dann sagt ihr einfach, Thomas, ich muss mich gerade mal auskotzen.
Ja.
Und dann sage ich, okay, du hast genau 30 Sekunden. Ab jetzt.
Oh.
Dann halte ich meine Klappe und dann halte, das wissen die gar nicht, dann halte ich mein iPhone sogar 30 Sekunden weg. Ich höre da gar nicht hin. Ich weiß aber, dass die sich gerade auskotzen. Und dann sage ich, okay, fertig. Und dann wechsle ich das Thema.
Aber
schon sind sie viel befreiender. Das ist so...
Das einmal loszuwerden, hat sie befreit.
Genau, das ist wie bei, ich sag's mal so krass, ne? Das ist wie bei Kindern, wenn die sich übergeben müssen.
Ja, ist also einmal klar.
Einmal raus, nochmal im Bauch. So, dann spucken die das einmal aus und dann gehst du hin, wischst noch einmal mit einem Tuch drüber und dann kriegen die ein Stückchen Wasser und sind die wieder glücklich. Weil der Mist raus ist. Das funktioniert wie der Teufel.
Okay.
Total simpel.
Super, klasse Tipp. Muss manchmal sein.
Muss manchmal sein, genau. Ja. Darf manchmal sein. In diesem, ich komme nochmal auf diese Reportage zurück. Da war ja auch so irgendwo dieser Satz, glaube ich, gefallen. Ich bin jetzt so alt, in Anführungsstrichen, mach jetzt einfach, was ich will. Also gibt es noch irgendetwas, nehmen wir mal Straßenverkehrsordnung, die nehmen wir mal raus. Ne? Aber gibt es noch irgendetwas, wo du dir sagen lässt von irgendwem, was du zu tun oder zu lassen hast?
Also, sicherlich nicht so, wie du das jetzt, glaube ich, meinst, aber trotzdem gibt es natürlich... Ich möchte nicht wie eine Axt im Walde rumlaufen, weißt du?
Ist klar.
Das könnte zu diesem Extrem führen, wenn man es so formuliert, dass man sagt, so bin ich nun mal, friss Vogel oder stirb. Also das finde ich auch gruselig, wenn Leute da dermaßen ungehobelt Sachen von sich geben und sagen, so bin ich nun mal und da musst du dich mit abfinden. Also ich möchte mich schon immer hinterfragen, ohne angepasst zu sein, sondern ich habe wirklich gelernt, meinen Mund aufzumachen. Du hattest das vorhin auch schon mal gesagt, was will ich oder was ist mir zu viel, wo ich dann sage, das kann ich nicht leisten, obwohl ich genau weiß, die Erwartungshaltung des anderen ist schon eine andere und der wird da erstmal zu schlucken haben. Aber das getraue ich mich schon deutlich mehr. Also ich denke, es gibt immer so Wellenbewegungen. Ne? Also mal versuche ich anderen zu helfen und überfordere mich vielleicht auch da manchmal. Das kann schon sein. Aber sobald das ein Zwang würde, dann wäre ich raus. Also insofern, wie Sie sagen, lassen ist ja so ein bisschen dehnbarer Begriff. Mhm. Ich glaube, du meinst ihn so wirklich ganz extrem. Da ganz kommt extrem, einer und sagt, Greta, du musst jetzt dieses und dann ist sofort, ich muss schon mal gar nichts.
Genau,
das meinst du. Ne? Genau. Ja, ja, aber dass es da eben dazwischen so Welten gibt, wo man klar da mitmacht und so. Also ich lebe auch meine guten Ratschläge selber nicht alle perfekt. Ja, das ist so, wie ich immer sage, natürlich weiß ich, dass mir Zucker und Weißmehl nicht gut tut, trotzdem gibt es da Ausnahmetage.
Ne? Also, Croissant?
Zum Beispiel, muss manchmal sein, genau.
Ja, ich hatte gleich zwei. Ne?
Ja, siehst du, Gott sei Dank. Aber das, denke ich, macht die Sache auch liebenswert. Ich möchte auch nicht, möchtest du mit einer Person zusammenleben, die so perfekt das alles machen könnte?
Genau.
Das fände ich anstrengend, das fände ich fürchterlich.
Das ist anstrengend, glaube ich auch. Und ich mag sowieso nicht das Perfekte.
Nee,
ich sage immer, lass uns einfach loslegen und ausprobieren.
Ja, genau.
Und, dann können wir immer besser werden.
Ja.
Das ist schon okay. Immer ein Stückchen besser zu werden.
Ja, okay.
Perfektion, die brauchen wir, also die wünsche ich mir natürlich im Flugzeugbau. Ne?
Ja.
Wenn die sagen, wir haben die Kiste fertig hier, den Airbus oder die Boeing zu 80%,
dann
sage ich, ja,
danke.
Ich nehme den Zug. Ne?
Ja.
Oder da sind wir wieder bei Formel 1.
Ach so,
beim Arzt wäre es auch ganz gut, ne, so, dass man sagt, ja, komm, wir brauchen eine Herz-OP, 80% haben wir fertig, mach mal wieder zu, ne? Und dann machen wir nächste Woche weiter. Wird wohl nicht funktionieren. Perfektion finde ich natürlich, da bin ich bei Formel 1, da finde ich es spannend, also zu sehen, wie so ein Formel 1-Team, es ist ja nicht nur der Fahrer, der Star, der wird gesehen. Aber dieses Zusammenspiel von Formel 1.
Also ich kann jetzt nur sagen, einer ist da noch oder vier, die Reifen immer wieder wechseln.
Genau, ne?
aber vermutlich gibt es dahinter noch ein paar mehr.
Da gibt es natürlich auch noch ganz viele. Der eben, der den Lollipop-Mann, also der den Lolli, der vorne so einen Lolli drauf hält, dass er noch nicht losfahren
kann.
Die den Wagen hochpumpen. Und das Zusammenspiel, das ist nahe an der Perfektion dran.
Das glaube ich.
Und da finde ich es gut, da finde ich es wichtig.
Ja.
Kann man natürlich drüber nachdenken, muss es Formel 1 geben oder nicht, aber das ist ein anderes Thema.
Das nehmen wir jetzt nicht so.
Aber genau, was du sagst, mit jemandem zusammenzuleben, der so perfekt ist,
und das habe ich auch gelernt, du wirst die Zahlen wieder wissen, im Gegensatz zu mir, wie viel mehr Aufwand es ist, die letzten 20% noch zu erwirtschaften oder zu erreichen.
Das ist genau die umgekehrte Geschichte,
genau.
Wilfredo Pareto. Also, du schaffst es mit 20% deines Einsatzes, deiner Energie, 80% zu erreichen.
Genau.
Für die letzten 20% brauchst du aber 80% Anstrengung.
Genau.
Ja.
Also insofern, das ist, rechnet sich nicht, ne? Das rechnet sich nicht.
Ja, das geht sich nicht aus, wird der Bayer sagen. Ne?
Ach so, was sagt der?
Das geht sich nicht aus.
Ach was?
Das ist der Österreicher, ich weiß nicht.
Ja, okay, kenne ich gar nicht. Ja, also insofern, das wäre auch nicht mein Bestreben. Also, ich denke auch mal lustvoll über die Stränge zu schlagen.
Absolut.
Also überhaupt,
natürlich.
Hast du eigentlich noch Flausen im Kopf? Ich stelle jetzt mal die anderen Fragen.
Ja, dreh mal um jetzt.
Ja, so, und das finde ich so wichtig.
Genau.
Also, was hast du alles für Flausen im Kopf? Die Harley haben wir schon.
Ja, die Harley ist die eine.
Aber das ist mehr, das ist ein Bedarf, das ist ja keine Flause im Kopf,
doch,
Schwarzbrot. Ne?
Nee, ich wohne ja in Blankenese. Ne? Also ich habe 30 Jahre darauf gewartet, dass ich mir das Ding dann endlich kaufe. Ich hatte ja Phasen im Leben, da konnte ich sie mir auch nicht leisten.
Ja, ja.
So, und jetzt liebe ich, das Ding ist ultra laut und ich liebe es, in der Garage Ding natürlich schon mal anzulassen. Denn was passiert?
Das halt so schön.
Das halt, wie du hast richtig, du merkst das richtig im Brustkorb, wie das wuppert.
Das heißt, oben in deinem
oben drüber,
Haus, da scheppern dann schon die...
Ja, wir wohnen in einem 6-Parteien-Haus.
Ja.
Bei uns im Schrank scheppern die Gläser.
Genau.
Meine ganz liebe Nachbarin Ille ist jetzt 80 geworden.
Ist ja ein bisschen schwerhörig vielleicht dann schon.
Nee, die kommt sofort auf den Balkon,
und
egal welches Wetter, und winkt runter und hält sich dann so beide Finger in den Ohren. Ne? Aber sie lächelt.
Okay.
Und denkt sich, Mensch, der Thomas, da sitzt...
Das ist nicht schmerzverzerrt, du bist sicher, es ist Lächeln.
Das ist Lächeln. Ja. Das ist Lächeln, weil da kommt so der kleine Thomas wieder raus.
Ja.
Dann Sigrid, die wohnt oben drüber, auch bald 80, lächelt, freut sich. Die hat einfach so eine Freude, wenn sie mich sieht. Und dann bretter ich natürlich gleich unten am Strand.
Machst du für die natürlich das Schaulaufen?
Mach ich für die das Schaulaufen?
Natürlich. Für dich selber würdest du ja ganz ruhig fahren.
Natürlich.
Du machst es für die zwei 80-Jährigen. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja,
und wenn ich dann an der Kajüte vorbeikomme, liegt ja dann auf dem Weg, da nehme ich so ein bisschen das Tempo weg und dann gebe ich natürlich nochmal Gas. Kurz mal einen Gasstoß und dann wieder Gas weg, dann knallt hin.
Wollte ich gerade sagen, ist das
Das finde ich richtig gut.
Ja, der bin ich. Ja, oh wei. Und das heißt, diese trifft man ja auch auf Sylt und in Saint-Tropez und so, ne?
Ja, aber das ist mir zu weit, dahin zu fahren. Ich habe das ja direkt vor der Haustür. Was soll ich denn auf Sylt, wenn ich den Strandweg in Blankenese habe?
Da hast du völlig recht. Also. Ja, ich bitte dich. Genau, voll.
Ich und das ist so, da habe ich einfach Spaß dran. Genau. Ich habe Spaß dran. Ich könnte das Ding auch nur den ganzen Tag laufen lassen. Ich müsste gar nicht fahren. Einfach nur das Ding hören.
Es steht noch in der Garage, ist noch nicht im Schlafzimmer.
Nee, noch nicht. Da hatte ich aber mein Rennrad als Junggeselle.
Ja, natürlich.
Also als Junggeselle hatte ich natürlich einen wunderschönen Edelstahl-Kühlschrank. Ich hatte ein Motorrad, ich hatte einen Multivan und ich hatte mein Rennrad im Schlafzimmer.
Natürlich, klar.
Und dann kam meine Traumfrau, dann kam Maria.
Ja, und sagte, willst du das Rennrad oder mich?
Erst war das Motorrad weg, dann der Multivan. Der Kühlschrank steht, den habe ich noch, der steht jetzt im Keller.
Okay.
Und das Motorrad ging dann ja auch weg, aber das habe ich jetzt gegen die Harley eingetauscht.
Okay.
Ich habe aber auch diese Flausen im Kopf, dass ich halt gerne so die Leute so ein bisschen foppe, dass ich gerne im Fahrstuhl Witze erzähle, dass ich einfach die Leute so ein bisschen veräpple, aber auf eine liebevolle Art und Weise.
Kannst du ein Beispiel sagen, veräppeln oder ist es einfach nur auflockern?
Das ist vielleicht beides. Ne? Also, wenn mich zum Beispiel irgendwie jemand fragt, den ich irgendwo neu kennenlerne,
kommt,
dann sagen sie, was machen Sie denn oder was machst du denn beruflich?
Ja.
Und dann gucke ich die immer nur an und sage, was traust du mir denn zu?
Ja. Und dann sagt er, Straßenfeger?
Die meisten sagen, alles.
Ja,
und dann sage ich, jetzt gebe ich einen aus, weil das ist so das, was ich hören will. Das sind so diese Flausen. Oder ein Ding kann ich noch erzählen, meine Schwiegermutter.
Ja.
Sie wird jetzt 80 im Mai.
Du bist ja umzingelt von 80-Jährigen.
Ich bin umzingelt von schönen Frauen.
Ja, sehr gut.
Und wenn sie früher bei uns auf dem Festnetz angerufen hat und das auch heute tut, dann melde ich mich nicht mit Reich, dann melde ich mich immer mit Müller. Und dann sagt sie, wen habe ich da? Müller. Oh, da habe ich mich wohl verwählt.
Aha.
Ja, das macht ja nichts. Das Telefon hat sowieso geklingelt. Und dann legt sie wieder auf. Dann fragt Maria, wer war denn dran? Ich sage, deine Mutter. Ja, wieso hast du mir die nicht gegeben? Sie sagt, die hat sich verwählt. Und es hat
ja, ich kenne da auch so.
Bisschen,
oder man meldete sich, hier ist der Hundefriedhof Hamburg oder gab es noch irgendwie was, Frauenstrafanstalt Altengamme, gibt es die überhaupt? Weiß ich gar nicht.
Bestimmt.
Oder sowas, solche Scherze. Und um Gottes Willen, so verwählt und wieder aufgelegt.
Also von daher, ich mache im Grunde auch alles das, was ich will. Ich habe auch keinen Bock mehr, mir sagen zu lassen von irgendwie, das gehört sich nicht, das geht nicht. Weil mit deinem Buch, 1 Million, willst du davon verkaufen? Das geht doch
klar.
Nie. Dann sage ich, du, ich muss mal eben Hände waschen.
Ja.
Dann bin ich weg, dann gehe ich aufs Klo und komme auch nicht zurück. Weil was soll ich mich mit dem unterhalten?
Nee.
Ich lasse mich doch nicht ausbremsen davon. Habe ich keinen Bock drauf.
Nee.
Jetzt freue ich mich darauf, dass meine Haare ein bisschen grauer werden.
Ja, das finde ich ganz, ganz toll. Also ich weiß, dass es Trendfarbe ist. Junge Frauen lassen sich tatsächlich die Haare weiß
färben. Ja, da hat ja hier die, wie heißt sie denn? Hier Birgit Schrowanger hat doch jetzt, die hat doch auch so eine kleine Vorreiterrolle da. Diese Moderatorin hat ja Perücke getragen irgendwie.
Ja.
Elle nicht lange und dann abgenommen und plötzlich alles silber, ne?
Ja.
So.
Und das sieht doch toll aus.
Und das sieht toll aus, ne? Und da auch dazu stehen einfach. Ne? Das ist der Punkt. Also ich finde es viel charmanter, wenn es echt ist, als wenn es immer
blondiert
übertönt
oder,
ist. Ne?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, das höre ich natürlich auch auf dem Kanal, die dann sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich dann aussehe. Und
selbst das kann man ja heute rauskriegen. Dann gibt's du hast ja nur eine App irgendwie, machst ein Foto,
kannst du auch
silberne Haare,
sehen,
grüne Haare, rote Haare.
Ja.
So alles, möglich. Ne?
Also.
Ja, Greta, wir haben schon ein Stündchen voll.
Ach, ist das wahr?
Ja.
Oh,
ich kann noch stundenlang weiter plaudern.
Ja,
wir machen einfach ein zweites Interview, wenn wir beide mit der Harley durch die Gegend knattern.
Eine vorzügliche Idee, oder? Ja. Und dann brauchen wir noch einen, der das Ganze filmt.
Dann nehmen wir den Daniel. Oder wir holen auch den Julian. Dann sagt er aber nur, wenn sie ihre Lederjacke mitbringt. Ich sage,
ja, natürlich.
Julian, der Harley-Fan hat sie doch sowieso eine Lederjacke.
Ist ja klar. Ja. Und der filmt das dann, wie ich dann da...
wie du hinten hier mit ausgestreckten Armen.
Genau.
Und dann hier, Pommesfinger heißt das, habe ich gestern gehört.
Pommesfinger? Ach, das kenne ich gar nicht.
Du so ein Pommesstäbchen?
Ja.
Pommesstäbchen hat ja so zwei Zacken dran.
Ach, das
und
ist
das ist hier von ACDC. Das ist dann so, das sind die Pommesfinger. Wenn man den, das ist der kleine Finger und den Zeigefinger, wenn man den so hoch zeigt.
Ah, okay.
Pommesfinger.
Ja, und das ist das Siegeszeichen, ne?
Ja, ist egal, ob das macht Spaß, ne?
Fausthoken.
Manchmal braucht man auch den mittleren Finger, den kannst du auch mal sehen.
Also da müsste ich erstmal so lange hier abzählen und gucken, wie
welche essen das? Ne? Lange nicht gebraucht, ne?
Nee, also das habe ich mir noch nie angewöhnt. Nee.
Okay, genau. Ich check mal eben aus, ob wir alle Punkte haben.
Bitte,
also wir haben über deine wunderbaren Haare gesprochen.
Ja.
Haltet mich bei Laune.
Natürlich.
Da kann ich noch mal zu sagen, es gibt ja wirklich auch ganz schlaue Zuhörer, die sagen, warte mal, haltet mich bei Laune. Ihr müsst jetzt alles tun, dass ihr mich bei Laune haltet. Ja. Da haben die doch auch was von 100% Selbstverantwortung geredet.
Ja.
Manche denken jetzt, warte mal, da ist irgendwie ein Knick drin. Ist aber nicht. Sondern es geht ja darum, dass jemand sagt, wir möchten, dass Sie das Buch, also du, Greta, ja, ja, das Buch bei uns schreibst. Mhm. Und dazu gibt es Regularien. Und
genau,
da kann man sagen, nö, 100% Selbstverantwortung. Ich weiß, was ich will.
Ja, genau.
Ihr könnt euch gerne meine Regularien halten.
Ja, ja.
Und dann haltet mich bei Laune.
Ja, genau.
Funktioniert die noch.
Genau, ist richtig. Genau.
Also das haben wir checkt.
Also
haben wir auch geklärt.
Ja.
Über dein Buch haben wir gesprochen. Ich habe verstanden, dass der Valentinstag nicht der 14. Mai ist.
Hast du jetzt richtig abgespeichert?
Ich trage mir das gleich ein.
Ja, ja, genau.
Meine Maria war ja früher Floristin, hat ein eigenes Blumengeschäft.
Oh, wie schön.
Und sie sagt auch, es braucht den Valentinstag für die Floristenbranche,
ja,
damit die Männer einfach wissen, einmal im Jahr kannst du mal was mitbringen.
Ja.
Also das habe ich auch checkt.
Aber die Generation ist doch sowieso vorbei, denke ich.
Meinst du?
Da haben die Männer doch allmählich begriffen.
Ja, aber Blumen gehen immer.
Nee, ich meine, genau. Also Blumen gehen immer.
Die in meinem Alter haben das nicht begriffen.
Ach nein?
Nee.
Ach was. Ja, dann wird's halt, ja.
So, über Alter haben wir auch gesprochen.
Ja.
Über deine Modelkarriere haben wir gesprochen.
Ja, wundervoll.
Dass du 3 Kinder hast, dass du 2 Enkelkinder hast.
Ja, also und alle leben in Hamburg. Stell dir das mal vor, was für ein Glücksfall. Ja, ich meine, ich ziehe das alte Land immer noch mit zu Hamburg, aber das ist ja so vor der Tür. Und
ja. Im Grunde so schräg gegenüber bei mir.
Ja, genau, ich weiß. Genau, das ist in der Tat.
Greta,
ja,
zum Abschluss.
Ja.
1-2 Dinge noch, wo du sagst, egal wie jung oder wie alt ihr schon seid, was solltet ihr tun?
Übernimm Verantwortung für dein eigenes Leben.
Sehr schön, klar auf den Punkt. Noch ein.
Genau. Und erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Es steht dir zu. Also, darf ich noch einen dritten?
Ja,
egal, was du in deinem Leben erlebt hast, du hast in dir einen unkaputtbaren Kern. Denn es gibt Schicksale, die sind so dramatisch und schmerzhaft, wo man denkt, da komme ich nicht wieder raus. Das ist mir nicht möglich. Doch. Also sich da auf diesen Kern zurückzuziehen, auf dein das, was dich ausmacht, den kann keiner zerstören. Und dessen sei dir bewusst. Also es steht dir wirklich zu, das gute Leben. Und greif zu, wenn es vorbeigeht, und sei neugierig auf das, was kommt. Also das wären so meine.
Genau. Ich sag nichts mehr. Ein schöneres Schlusswort gibt es gar nicht.
Ich danke dir sehr, dass ich hier dabei sein durfte, lieber Thomas. Und ich grüße euch da draußen alle auf das Herzlichste.
Und wir machen noch gleich ein Selfie. Also von uns beiden wollen wir ein Selfie.
Das machen wir gleich raus. Wo kommt das hin?
Muss ich mal gucken irgendwie. Vielleicht packen wir das in den Podcast mit rein, dass alle sehen, wer du bist, dass sie nicht erst in die Shownotes runter müssen, um auf YouTube zu
gucken. Okay, wir gucken mal.
Aber wahrscheinlich sagen alle, Greta Silva.
Ja.
Kenn ich, natürlich. Der YouTube-Star.
Ja, ne? Richtig, genau.
Who the fuck is Thomas Reich? Greta Silva kennen wir alle, ne?
Aber Reich will eben auch jeder
Reich
sein,
schön, ne?
Ja, Reich ist sehr, sehr schön.
Ja.
Genau.
Ja, wir machen jetzt, mir fallen gerade schon wieder ein paar Dinge ein, aber wir machen jetzt, für heute machen wir erstmal.
Für heute machen wir Schluss.
Machen wir das Mikro mal zu.
Und dann sagen wir Tschüss.
Tschüss, macht's gut da draußen. Bis demnächst.